Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich sitze heute hier mit jemandem, der mich selbst gecoacht hat, und zwar Marcus John Henry Brown. Marcus ist nicht nur Speaker-Coach, sondern er ist auch aktuell Juror bei Miss Germany. Daher werdet ihr ihn auch in Zukunft viel im Fernsehen sehen. Und heute sprechen wir über Präsentationstechniken, wie man die Angst vom Präsentieren auch überwindet, wie man seine eigene Vision dafür auch findet und vielleicht auch, ob ihr die nächste potenzielle Kandidatin für Miss Germany werden könntet. Hallo Marcus, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein Podcast, ich muss das so sagen. Vielen Dank für die Einladung.
Ich wollte dich so gerne im Podcast haben, weil zunächst einmal, wir kennen uns jetzt schon eine kurze Zeit, aber in der kurzen Zeit hast du mir schon mal wahnsinnig sehr geholfen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir sprechen können, damit all deine Tipps, die du hast, deine Tricks, aber auch so deine Sicht auf gewisse Dinge, damit ich die auch mit den Leuten teilen kann, mit den Frauen teilen kann, die uns folgen, die diesen Podcast hören, weil ich einfach in kürzester Zeit allein in einer Session mit dir wahnsinnig viel gelernt habe. Und genau darüber will ich auch heute sprechen.
Hurra! Erfolg!
Yes. Zunächst einmal, du bist Speaker-Coach, du warst aber auch mal Performance-Künstler. Und kannst du mir einmal kurz erklären oder erzählen, wie dein bisheriger Lebensweg so war, dein Karriereweg?
Also, ich habe Kunst studiert in Großbritannien. Und als ich damit fertig war, bin ich nach Deutschland gekommen. Und ganz normal, also eine ganz normale, also Immigrant-Weg. Ich habe einen Job gefunden, war in einem Copyshop, stand an einem großen industriellen Fotokopiergerät 93 und habe Präsentationen für eine Unternehmensberatung kopiert, fotokopiert, einfach so tausendfach. Und von da bin ich Grafikdesigner geworden, habe dann selber die Präsis für den Unternehmensberatung gemacht, bin dann in die Werbung gelandet, was so eine, das ist, jeder Künstler läuft der Gefahr, in der Werbung zu landen. Das ist einfach ein Berufsrisiko. Und Werbung habe ich gehasst, ein bisschen, kann man schon sagen, aber Pitchen habe ich geliebt, weil es sehr performant ist. Also man redet über, es ist Kunst im Grunde genommen, ein Pitch ist Kunst. Das ist eine Vision von irgendwas, das noch nicht existiert. Und in vielen Fällen wird auch nie existieren. Also man hat schon eine sehr große künstlerische Freiheit. Und über die Jahre habe ich gemerkt, dass ich die zwei Sachen vermischen wollte. Also mein Kunst, die sehr Performance-Kunst war, und das Pitching, also Präsentieren. Weil wenn man auf einer Konferenzbühne steht, das ist alles, was ein Performance-Künstler eigentlich braucht. Das ist eine Bühne, das ist Licht, das ist Technik und da ist ein Publikum, teilweise Tausende von Menschen und du musst es nicht drum kümmern. Das hat der Veranstalter von der Konferenz gemacht. Und da habe ich angefangen, so Performances zu machen, die aussahen wie Keynotes, waren aber tatsächlich so Interventionen. Und ich habe die dann Presentaventions genannt. Und dadurch konnte ich ziemlich alles ausprobieren, was ich jemals ausprobieren wollte. Also ich habe die Risiken, ich habe auch ein Privileg, ich bin ein weißer Mann. Also wenn ich auf eine Bühne gehe, dann kann ich Sachen ausprobieren, die zum Beispiel für dich sehr, sehr schwierig wäre. Und da habe ich gedacht, okay, wie wäre es, wenn der Speaker am Ende von seinem Vortrag auf die Bühne stirbt. Und das habe ich gemacht und das war sehr lustig. Der Keynote oder Performance hieß The Passing. Und mit The Passing bin ich in Forbes Magazine gelandet, weil die das so spannend fanden. Und ja, also so habe ich dann die Bühne für mich neu erfunden und jede Menge Experimente und Risiken eingegangen und versucht. Und am Ende, allerdings festgestellt, dass das für mich persönlich nicht der richtige Weg war und dass ich mich deutlich besser fühle, glücklicher bin, erfüllt bin, wenn ich Menschen wie dich helfe, genauso viel Spaß auf der Bühne zu haben, wie ich das damals hatte. Und dadurch ist Speakery dann entstanden.
Das klingt ja jetzt auch so, als müsste man von Grund auf schon mal ein wahnsinniges Selbstbewusstsein haben und sehr extrovertiert sein, um überhaupt eine gute Präsentation halten zu können. Vielleicht für diejenigen, die jetzt irgendwie auch zuhören oder zuschauen und sich denken, ich werde total nervös, sobald ich nur an Präsentationen denke. Ist das nur etwas für extrovertierte, selbstbewusste Menschen oder können es auch introvertierte Menschen schaffen, eine erfolgreiche Präsentation zu halten?
Ich würde behaupten, dass die introvertierten Menschen die bessere Speaker sind und die introvertierte Frauen die absolute Königsklasse von der Speaker-Circuit sind. Weil nachdenkliche, empathische, einfühlsame, die verstehen, dass es um irgendwas geht. Die wollen keine Zeit verschwenden. Wenn man auf der Bühne steht, dann, also der Speaker in und Publikum, die sterben ein bisschen zusammen. Ja, also das ist Lebenszeit. Und introvertierten Menschen haben ein Gefühl dafür. Extrovertierten Menschen eher weniger, weil die glauben, es geht eher sowieso um sie. Und meine Philosophie oder mein Weg, meine Methode ist darauf basiert, dass es geht nur ums Publikum. Ich nenne es das Audience Obsession. Es ist ein Prinzip, das ich gnadenlos von Amazon geklaut habe. Also Customer Obsession bei Amazon ist Audience Obsession bei Speakery. Und ab dem Moment, wo du verstehst, dass es nicht um dich geht, es geht nur um diese Publikum, diese tausend Menschen vor einer zu helfen, weil das ist das, was wir tun, wir sollten helfen, dann hat man tatsächlich was Wertvolles erreicht. Und introvertierten Menschen verstehen das besser als extrovertierten Menschen.
Mhm. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass es bei mir auch so war, dass ich noch bei den ersten Auftritten gedacht habe, sitzt alles perfekt, habe ich irgendwo, keine Ahnung, Falten im Hemd und so weiter. Ja, man denkt die ganze Zeit über sich selbst nach. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich aber anderen Leuten zuhöre, mir ist es total egal, was die anziehen, wie die aussehen, sondern ich achte halt auf den Inhalt. Als ich das dann bei mir selbst auch verstanden habe, dass es den Leuten total egal ist, sondern das Wichtigste ist, welche Inhalte vermittle ich, da bin ich auch viel entspannter geworden beim Präsentieren.
Ja, man versteht sich selber als... Also,
Dienstleister eigentlich.
Also unser Hauptziel als Speakerin ist, Menschen zu helfen. Und wenn man den Purpose von einer Präsentation, egal ob es vor 7000 Menschen auf der Blue Stage bei OMR oder 5 Menschen in einem Konfizimmer im Konzern, der Purpose von meiner Präsentation ist, Antworten auf unerwartete Fragen zu finden. Also Fragen, die das Publikum nicht wusste, die gestellt werden mussten. Und dann diese Antworten nutzen, zu eine Lösung zu führen, die das Publikum nicht wusste, die es brauchen. Aber die brauchen das. Also das ist Ziel einer Präsentation. Und wenn man das verstanden hat, dann merkt man es halt überhaupt gar nicht, aber wirklich nichts damit zu tun, dass man groß auf der Bühne steht mit toller Haltung und Stimme und Show und Lichter und diesen ganzen Kram. Aber es geht darum zu helfen. Und in jeder Auftritt, der Vorstellungsrunde, Gehaltsverhandlung, Keynote beim TEDx oder die Intro-Keynote bei deiner eigenen Konferenz muss helfen.
Mhm.
Ja, also wenn du, denk mal, also unsere erste Session miteinander, das war okay, ja, habe ich alles verstanden, aber what's the point? Also warum sind wir hier? Was wollen die hören? Was müssen die hören? Weil es gibt einen Unterschied, ne? Es ist sehr einfach, einem Publikum zu sagen, was sie hören wollen. Aber es ist deine Rolle, deine Pflicht als Speakerin, denen zu sagen, was sie hören müssen. weil da drinne ist tatsächlich die Mehrwert, die Value, der Grund, warum sie Geld ausgegeben hat für ein Ticket für deine eigenen Veranstaltung. Ne? Wenn man das verstanden hat, da Sachen wie Imposter, Nervosität, das verschwindet wie Magie. Das ist einfach irrelevant.
Ich will auch gern über die Keynote sprechen und wie wir da hingekommen sind, um das mal so als Beispiel auch zu nehmen für alle, die zuhören. Weil wir haben uns ja quasi kennengelernt bei der Konferenz The Dual Shift von Maria von Schiel-Plessen, die auch schon mal hier zu Gast war im Podcast, Global Director von Gucci. Und du warst da auf der Bühne, ich war da auf der Bühne. Und die Vorträge, zu denen ich normalerweise angefragt werde, sind Wissensvorträge. Wie kann ich meine Finanzen planen? Wie investiere ich? Wie kann ich starten? Was ist ein ETF? Und so weiter. Und das war auch so eine Art von Vortrag, die ich da gehalten habe, obwohl ich letztendlich ziemlich frei war darin, wie ich meinen Vortrag halte. Und ich war selbst nicht happy damit. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht nur Wissen vermitteln, ich will irgendwie auch mehr in Richtung Storytelling gehen. Und dann habe ich dich angesprochen und ich weiß auch beim ersten Mal, als wir zusammen saßen, es ging ja überhaupt nicht darum, um die Inhalte und um Finanzen. Deswegen meine Frage an dich, wenn ich mir jetzt vornehme, ich will eine Keynote halten und ich möchte damit vielleicht starten, ich möchte versuchen, ein Thema, was mir wichtig ist, zu übermitteln, wie fange ich überhaupt an?
Man fängt immer mit, also wir haben mit deinem Publikum angefangen. Ja, also ich weiß, dass du viel mehr weißt über dieses Thema als ich. Du bist die Expertin. Ist der Grund, warum du angefragt bist. So. Mein Job ist nicht, dir deinen Job zu erklären.
Wie kann man denn, wenn man jetzt eine Präsentation vorbereitet, wenn ich Emotionen einbauen möchte und ich weiß nicht, wo ich starten soll, wie gehe ich damit am besten um, wenn ich eben auch will, dass die Menschen mal lachen, mal schmunzeln, aber vielleicht auch sie wirklich auch emotional berühren?
Also das sollte nie das Ziel sein. Also man sollte nicht hinsetzen und sagen, also in den 90er, Anfang der Nuller hieß es, jeder Keynote, jede Präsentation muss mit einem Lacher starten. Ja, das ist so Old School, Old Boys Club, so Toastmasters Technik. Ziel muss immer sein, der Präsentation richtig zu planen, dass man die Talking Points ausarbeitet, dass dann man ein North Star hat. Das ist also der rote Faden. Also man muss wenigstens mal wissen, wo was ist Sinn und Zweck von dieser Präsi, so dass wir dieses Fundament haben. Und dann probiert man das immer wieder aus. Man übt mit sich selber. Wenn man dann merkt, an gewissen Stellen tut es irgendwas mit einem, dann muss man sich dann selber fragen, was ist das für ein Gefühl? Ist es ein Gefühl, die ich haben möchte? Ist es ein Gefühl, die ich kontrollieren kann? Weil zum Beispiel, wenn es sehr rührend ist, wenn man merkt, dass man selber heulen muss, ist es absolut legitim in der Probe. Man soll das so lange üben, bis man das selber unter Kontrolle hat, weil du willst, dass das Publikum weint und nicht du auf die Bühne, weil es ist super cringe für das Publikum, wenn du da sitzt und da heult einer auf die Bühne und dann guckt links und rechts und meint und fragt sich, muss man jetzt hingehen, muss man denen helfen? Also es ist wirklich unangenehm. So, und dann muss man auch verstehen, dass es entwickelt sich über Jahren. Ja, also die eigene Gefühl für das, was man macht auf die Bühne. Diese Vorstellung, dass es die perfekte Speakerin, was ein perfekter Speakerin macht, das ist Unsinn. Es geht eher darum, wer du bist, was du machen möchtest, wer Schauspielern reden immer von die Wahrheit, ne? Die suchen eine Wahrheit in der Charakter, die sie spielen können. Wir sind kein Schauspieler. Wir müssen unsere eigene Wahrheit finden und den Risiko eingehen, diese Wahrheit die Welt zu präsentieren. Und das ist der größte Risiko, die man überhaupt eingehen kann. Und für Frauen insbesondere kann das auch ein gefährliches Risiko sein, ne? Weil man öffnet sich. Man ist dann authentisch, verletzlich, Aber wenn man das gemacht hat, dann merkt man, wie viel Macht man eigentlich hat, wie viel Power, also positive Macht. Ich habe die Videos von dir gesehen auf die Bühne und das war kraftvoll. Und du hast wahrscheinlich auch in dem Moment gemerkt, so, holy fuck, das funktioniert. Ja, ich hab sie jetzt und die sind bei mir und die verstehen mich und die merken, jetzt verstehen sie auch, warum die hier sind, weil sie das auch wollen. Na, ich habe meine Teil meiner Reise gemacht, die spüren, dass sie das auch diesen Weg auch noch hingehen. Und das ist mühsame Arbeit. Ne? Und so YouTube-Videos zu gucken, so 5 Top-Tipps, für wie man mehr Selbstbewusstsein auf die Bühne hat. Das ist wie, ich kann dir das beibringen, aber das ist, hier sind die Schlüssel für meine Ferrari. Guck mal, wie das ist. Ich garantiere, du wirst 250 Kilometer in der Stunde fahren können, aber du wirst mit Sicherheit diese Ferrari irgendwann mal crashen.
Mhm.
Und die Emotion zu finden, diese Beats, das ist Arbeit, ja. Und das muss man halt akzeptieren.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich muss gerade an das Thema Investieren denken, weil du kannst natürlich sagen, das sind die Regeln, was man machen soll, was man nicht machen soll, am besten auf der Bühne nicht weinen und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es ja auch so eine sehr persönliche Geschichte oder sehr, sehr persönliche Sache, die man da macht. Weil auch in dem Moment, wo ich auf der Bühne stand, wir hatten da ja 200 Frauen im Raum sitzen und ich hatte auch das Gefühl, also ich habe gespürt, als wie so eine Verbindung zu diesen Frauen. Also es ist nicht so, da ist das Publikum, da ist und ich stehe jetzt hier auf der Bühne, sondern man merkt, das ist eine ganz besondere Verbindung und ich glaube, die schafft man auch nur, wenn man eben mit seinen eigenen Themen so arbeitet und eben was will man vermitteln. Bei mir war das ja Tell Every Woman. Den Satz, den du ja auch, letztendlich hattest du ja die Idee auch dazu, nachdem ich dir die Geschichte erzählt habe von Roland, wie er eben, nachdem ich einen ganzen Tag über das Thema Investieren gelernt habe, Finanzen gelernt habe und in einem Raum voller Männer saß, am Ende gesagt hat, erzählen Sie zu Hause nicht Ihrer Frau, was Sie hier gelernt haben, weil sie will das nicht wissen oder sie wird das nicht verstehen. Und ich mir danach gedacht habe, genau das muss ja eigentlich jede Frau wissen. Und letztendlich kann man sowas ja nicht einfach mit so einem Framework irgendwie finden, sondern man muss sich ja wirklich viel mit sich selbst auseinandersetzen. Du hast aber eine Methodik entwickelt, wie man da vorgehen kann. Kannst du uns da mal durchführen?
Ja, also es ist eine Mischung aus Intuition meinerseits und ich habe verschiedene Werkzeuge. Ich habe ein Canvas, wo du deine Content planen kannst, wo du merken kannst, okay, was fehlt mir? Je nachdem, wer es ist, weil es wahnsinnig individuell ist. Ne? Wenn ich merke, dass jemand nervös ist, dann liegt die Nervosität meistens darin, dass die haben keine Angst fürs Publikum, die haben Angst für die Fragen, die sie nicht beantworten können. Dann schreiben wir diese Fragen auf und dann finden wir Antworten für diese Fragen. Und dann haben sie wieder Macht und Kontrolle über die Situation gewonnen. Simple Storytelling-Strukturen und Theory, also Anfang, Mitte und Ende, hilft immer.
Mhm.
Und Planung, also wie man überhaupt die Inhalte holt, die relevant sind. Und es fängt immer damit an, hinzusetzen und zu fragen, wer hockt ins Publikum? Wer ist da? Also wir schreiben unser Content nicht um die... Wir suchen keine neuen Freunde, wenn wir Speaker sind. Ne? Also ich habe für 3 Jahre Stoizismus für mich gefunden, um meinen Zorn im Griff zu halten. Und da... Stoizismus ist wirklich sehr hilfreich für Speaker.
Kannst du uns kurz sagen, was das genau ist?
Also Stoizismus ist einfach eine Philosophie, die ist ungefähr 2500 Jahre alt und die Hauptidee von Stoizismus ist, andere Menschen kannst du nicht kontrollieren, du kannst nur das kontrollieren, was du selber kontrollieren kannst. Also für einen Speaker, was bedeutet das? Das bedeutet, ich kann Folgendes kontrollieren. Wie viel Arbeit ich da reinstecke, wie viel Recherche ich da reinstecke, wie viel Ahnung von meinem Thema ich habe, wie ehrgeizig ich bin, um das Beste aus dem Thema rauszuholen und wie hilfreich ich sein möchte. Ich kann kontrollieren, wie oft ich das übe, wie oft ich das tue und wie audience-fokussiert ich bin. Das kann ich kontrollieren. Was ich nicht kontrollieren kann, ist, dass Menschen mich mögen, dass die aufstehen und applaudieren, dass sie mich buchen, dass sie Artikel in Fachpresse über mich schreiben, dass ich durch diese Presse eine Promo bekomme, eine Gehaltserhöhung oder, also das kann ich alles nicht kontrollieren. Und das ist sehr frustrierend für Männer, weil das wollen sie nicht hören, weil sie wollen immer den kürzesten Weg nehmen zum Ruhm, Money and Fame. Und Frauen durch 6000 Jahre des Unterdrücken haben es irgendwie reinprogrammiert bekommen, dass die mehr machen müssen, besser werden müssen als alle anderen und dass sie immer 1000% geben müssen. Und diese Methodik ist aligned mit dieser Arbeitsweg. Und das ist der Grund, warum 95% von meinen Kunden Frauen sind.
Mhm.
Frauen kommen zu mir, um besser zu werden. Männer kommen zu mir, um zu beweisen, dass sie schon können. Und die wollen von mir hören, ja, das waren 9 von 10. Und Frauen kommen zu mir und sagen, ich bin ein 1 von 10. Wie schaffe ich ein 3? Also das ist der Unterschied. Aber also diese Toolkit beibringen und dann wirklich hinsetzen mit den SpeakerInnen, um rauszufinden, was sind die Träume, was sind die Wünsche, wie werden sie wirklich gerne auf die Bühne werden und dann einen Plan aufsetzen, auch inhaltlich, um zu gucken, dass wir das innerhalb der nächsten 15 Jahre hinkriegen.
Mhm.
Also so.
Du arbeitest ja nicht nur sozusagen bei Speakery mit 95% mit Frauen, sondern du bist ja auch Juror bei Miss Germany. Und jetzt hast du gerade gesagt, Frauen wurden lange Zeit unterdrückt, mussten sich da durchsetzen, durchkämpfen. Wenn man jetzt hört, du bist Juror bei Miss Germany, dann denkt man vielleicht jetzt an einen Bikini-Wettbewerb. Was genau ist Miss Germany heute?
Also, Miss Germany ist eine Plattform für tolle Frauen, die entweder was Tolles bewirken wollen. Und meine Rolle bei Miss Germany, ich habe eine Duo-Rolle bei Miss Germany, ist ganz spannend. Ich bin in den Core-Jury mit Jill Andert, der Director Brand Communications bei Miss Germany, und aber auch der Speaker-Coach. Weil das Präsentieren ist ein zentraler Teil von der neuen Miss Germany, die es mittlerweile seit 3 Jahren gibt. Also keine Schönheitswettbewerb mehr, sondern wirklich mal eine Plattform, Spotlights auf ganz, ganz tolle Frauen. Und auch hier, es ist das gleiche Prinzip, das sind Frauen, die arbeiten schon, die machen schon tolle Sachen. Die wollen drüber reden, wissen entweder nicht wie oder sind sehr unglücklich mit der Art, wie sie es machen. In der Sendung, weil es ist auch eine Sendung, läuft ab 31. Januar auf Six und streamable auf Join. Die müssen innerhalb von 90 Sekunden ihren kompletten Welt präsentieren. Also es ist wirklich, wirklich hardcore. Und ich darf sie dabei begleiten und helfen und im Arm nehmen, wenn es nicht läuft, und High Fives geben, wenn sie es richtig cool gemacht haben für sich. Also das ist auch ganz wichtig. Ne? Also es geht nicht darum, dass in deinem Fall zum Beispiel, es geht nicht darum, dass du genau das gemacht hast, was ich dir gesagt habe. Darum geht's nicht. Ich biete einfach unfassbar viele Ideen an, die ich glaube, vielleicht funktionieren könnte. Und du hast die Dinge rausgepickt, die für dich gut angefühlt haben. Wo du gesagt, das kann ich machen. Also das bin ich. Und das ist das, was ich bei Miss Germany mache. Und es ist mit Abstand das wichtigste Projekt meines Lebens.
Mhm. Wie entscheidest du denn als Juror, wer weiterkommt und wer nicht?
Ich entscheide das nicht alleine. Also Jill ist dabei, also Jill und ich bilden ein Core-Team für Miss Germany. Wir bekommen wahnsinnig viel Input von das Miss Germany-Team. Dann haben wir Gastjuroren für die drei Kategorien. Es gibt der Gründer, es gibt Founder, Mover, Leader. Das sind drei Kategorien. Und die Apimé Schönauer Miss Germany 24 ist die Hauptjuror bei Founder. Valentina Busek, Dr. Med, Valentina Busek ist Miss Germany 25 und ist die Hauptjuror bei Mover-Kategorie. Und Lucy Labi ist die Hauptjuror bei der Leader-Kategorie und die ist Vize Miss Germany 25. Und die bekommen Hilfestellung von Gastjuroren und dann wird es besprochen und Entscheidungen werden getroffen. Und als Team. Also es ist nicht, dass ich als alter weißer Mann sagt, nee, sie muss weiter, sondern wir gucken schon, wer will es, wer ist spannend und vor allen Dingen, wer kann inspirieren. Also wer kann die nächste Generation von tolle Frauen inspirieren, um noch mehr Risiken einzugehen, noch mehr tolle Ideen umzusetzen und Deutschland wirklich nach vorne zu bringen.
Mhm. Zufälligerweise kenne ich auch ein paar der Kandidatinnen, die in dieser Runde dabei waren, persönlich.
Ja.
Und habe schon so ein bisschen mitbekommen dürfen, was so passiert und was die Zuschauenden auch bald erwartet. Aber was genau habt ihr da gemacht? Also gibt es da einen Laufsteg, wo die Frauen dann laufen müssen? Was sind so die Challenges, die gemacht werden müssen? Also wie muss man sich das denn vorstellen, dass vielleicht diejenigen, die jetzt auch zuhören, sich vielleicht auch gerade denken, wäre ich vielleicht auch das nächste Mal eine Kandidatin für Miss Germany? Was muss ich da erfüllen? Was kommt da auf mich zu?
Also es gibt keinen Laufsteg. Also erstens, es gibt keinen Laufsteg, gibt es keine Bikinis, die Frauen suchen immer das, also klamottentechnisch, die kommen immer, they come as they are und wie sie sich wohlfühlen. Da gibt es mehrere Stationen, es fängt mit einem Roadshow an, wir sind in drei deutsche Städte gefahren und dann haben wir die sogenannten Top 90 kennengelernt und die kommen und die pitchen ihren 90, also wie sie sich das vorstellt, ihren Leben, ihren Vision in 90 Sekunden. Und das guckt eine Jury an und dann überlegen wir, okay, können wir sie das zutrauen? Ist das interessant? Ist es interessant für ein Fernsehpublikum? Ist es interessant für die Marke? Ist es interessant für Deutschland? Kann das was bewirken? Also das ist wirklich der treibende Kraft. Kann hier mit dieser Kandidatin was positiv entstehen für anderen Frauen und dadurch für Deutschland. Und dann gibt es ein Masterclass in Berlin, das sind 2 Tage, da kommen externe Speaker und die werden, das ist der Top 45 und hier sieht man, dass, also es entsteht eine Community, wir holen externe Leute rein, um Masterclass-Themen zu vermitteln, also es ist nicht nur nehmen, sondern geben.
Was sind so Masterclass-Themen?
Personal Branding, Kommunikation, Arbeiten mit Journalisten, also wirklich so Finanzen. Mhm. Nächstes Mal, das kriegen wir hin, ne? Also nächstes Mal bist du dabei. Also das sind so Themen, die Kandidatinnen helfen sollen. Also deren Leben noch spannender, noch interessanter, noch erfolgreicher machen sollen. Und da gibt's auch ein Challenge. Dieses Jahr bei der Masterclass mussten die Frauen, es waren 45 Frauen und die Frauen mussten ein Pitch-Präsentation über 45 weibliche Vorbilder dann halten und präsentieren. Wahnsinnig spannend, teilweise sehr emotional. So, und dann gehen wir für eine ganze Woche dann in die Mastermind Camp. Und das ist so der erste Mal, wo wir wirklich sehen und die Top 18 dann richtig kennenlernen. Und da ist so Deep Work. Also da arbeite ich mit die Kategorien eins nach dem anderen und einen ganzen Tag. Und ich kenne die Folge nicht. Anscheinend, wenn ich das im Kopf habe, ist es Folge 8. Mhm. Und da kann man in Folge 8 sehen, wie ich tatsächlich wirklich arbeite. Also es ist sehr tief. Es ist sehr rührend. Da wird sehr viel bei mir geweint. auch im Studio bei mir, nicht nur Miss Germany, auch Männer weinen bei mir, weil wir richtig in der, also die Gründe für, warum sie da sind, was sie machen wollen, warum sie Miss Germany werden wollen, was soll denn das? Und was anderen davon haben. Also, und ich lasse da nicht locker, weil ich will das verstehen. Ich will verstehen, warum du da bist. Du kennst es auch. Ich wollte verstehen, warum machst du das? Warum machst du diese Veranstaltung? Ja, das ist sehr, das ist Deep Work. So, und von den 18 fahren wir dann mit den letzten 12, also die vorletzten, die Halbfinale 12, in einem sogenannten Retreat. Das waren dann 4 Tage in den Bergen von der Schweiz.
Sehr schön.
Und das ist richtig, richtig tough. Mhm. Also da werden, ich will nicht zu viel verraten, weil die zwei Folgen muss man wirklich gucken, weil da finden wir unsere Finalistinnen.
Mhm. Tough im Sinne von, man kennt ja so Ausschnitte von Germany's Next Topmodel, an das vielleicht viele denken, so von der Beschreibung her mit Roadshow, man ist in verschiedenen Städten, hat verschiedene Challenges. Und da müssen sich die Teilnehmerinnen ja auch einiges anhören. Ist es jetzt tough im Sinne von die Challenge, die es betrifft, oder seid ihr als Juroren auch tough?
Nee, die Challenges sind tough. Das ist also die Selbsterkenntnisse, die sie machen, sind tough. Das ist so, wir schmeißen sie nicht in irgendwelche unangenehmen und unangebrachten Situationen. Wir überlegen, okay, wenn ein Miss Germany muss teilweise sehr schwierige Sachen annehmen und meistern. Mhm. Arbeite mit Presse, arbeite mit einem Fernsehteam. Die Finalisten müssen vor ein Publikum in einer Fernsehstudio für 1000 Leute für 90 Sekunden sprechen, ohne Skript, ohne Slides, ohne alles, einfach da auf die Bühne und wissen, dass da Hunderttausende von Menschen zu Hause zuschauen. Und das ist zu keinem Zeitpunkt versuchen wir Menschen zu, als Idioten dahinzustellen. Wir sind immer sehr bedacht, zu gucken, dass wir wollen das Beste sehen. Ja, es geht wirklich nicht darum, jemanden in der schwächsten Moment zu zeigen, nur um eine Einschaltquote irgendwie zu erzeugen. Also Max Klemmer, der CEO von Miss Germany und Jill und das gesamte Miss Germany Team, die haben eine ganz klare Vision, dass das wirklich die Zukunft gestalten durch weibliche Exzellenz. Und das Toughe ist, die zuzuschauen, wie sie mit sich selber kämpfen. Also das ist wirklich, wirklich tough. Und jede einzelne von diesen Frauen ist wahnsinnig tough. Es ist eine Ehre, mit denen gearbeitet zu haben.
Ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin schon sehr gespannt. Und vor allem, weil es so klingt, als zum einen wird ihr als Jury, nicht nur Jury, sondern wirklich auch Supporter von all diesen Frauen, die da mitmachen. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf diese Wege, die man da sieht, diese Lebenswege oder auch wie sich dann auch vielleicht andere einzelne Personen verändern, vielleicht auch ganz neues Potenzial in sich entdecken. Vielleicht für diejenigen noch zum Schluss, die jetzt zuschauen, die zuhören und sich denken, eigentlich will ich das auch und ich will jemand, der mich da challenged, der mich aber auch supportet und ich bin auch bereit, das quasi öffentlich vielleicht auch so eine Reise mitzugehen. Aber ich habe vielleicht jetzt noch keine Bekanntheit, keine Reichweite, habe jetzt nicht irgendwie 50.000 Follower auf Instagram. Kann ich mich da trotzdem dann bewerben oder muss ich da schon etwas bieten können?
Also das Einzige, meiner Meinung nach, also ich kann nicht für das gesamte Miss Germany Team sprechen, wie man in der Folge, wie man in der Sendung sehen kann, sind wir häufig nicht der gleichen Meinung. Aber wir sind alle, glaube ich, die Auffassung, dass jede Kandidatin, jede Bewerberin bei Miss Germany braucht eine Vision. Sie braucht eine Idee, die unsere Gesellschaft nach vorne bringt. so Ehrgeiz für die Firma, für sich selber, für die Finanzen, für Karriere, für Promotion, für Visibilität, für alle diese Dinge, das ist alles schön und gut. Und es ist auch wichtig. Ich verstehe das. Aber wenn da keine Vision da hinten steht, wenn das nicht empathisch ist, wenn es keine andere Frau hilft, dann wird diese Bewerbung es schwierig haben bei mir, sage ich mal. Ja. Ich bin aufgewachsen mit Women's Women und Women's Women haben mich immer inspiriert und ich glaube, solche Frauen mussten wir unterstützen.
Also keine Selbstdarstellerinnen, sondern Frauen mit Visionen, die auch was verändern wollen.
Ja. Und jemanden wie dich zum Beispiel.
Gibt es eine Altersgrenze? Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich schon zu alt.
Du bist nicht so alt. Wir haben schon Kandidatinnen, die über 50 waren.
Ah ja, dann siehst du, dann hätte ich ja sogar noch 10 Jahre,
ja, siehst du?
Um mich zu bewerben.
Siehst du?
Vielleicht noch jetzt für diejenigen, die jetzt zuhören und sich denken, ah, es klingt irgendwie alles ganz interessant und ich kann mir das irgendwie so vorstellen, auf einer Bühne zu stehen, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Welche Fragen kann man sich selbst stellen, um das vielleicht herauszufinden? Bin ich ein Mensch, der auf eine Bühne gehört oder nicht? Weil wenn ich jetzt so an mich selbst denke, ich fand Präsentieren in der Schule immer furchtbar. Ich habe es gehasst. Es war das Schlimmste überhaupt. Im Studium, wo es dann um Themen ging, die mich ein bisschen mehr interessiert haben, fand ich das schon besser. Pitches musste ich auch eine Weile machen. Das fand ich schon mal richtig gut, weil da hatte ich das Gefühl, man steigt in so eine Rolle. Und wie du auch sagst, man hat das Gefühl, man performt. Aber so richtig Spaß habe ich erst an dem Thema bekommen, als es um mein Lieblingsthema ging. Wie findet man denn jetzt heraus, wenn man vielleicht jetzt noch nicht so sein Lieblingsthema gefunden hat, ob man überhaupt das Zeug dazu hat?
Im Grunde genommen hast du deine eigene Frage beantwortet. Ne? Hast du wahrscheinlich festgestellt, während du das irgendwie mal so formuliert hast. In der Schule musste ich alles präsentieren und ich fand es furchtbar. Und dann habe ich präsentiert, das fand ich interessant. Und jetzt liebe ich was, weil ich meinen Purpose gefunden habe. Das ist essentiell wichtig. Ja, also es geht. Anderem Beispiel. Ich habe mit jemand gearbeitet, die kam zu mir und sagte, Markus, ich kann das nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Und so, okay, was ist dein Thema? Und hat sie gelabert und um den heißen, also das war eigentlich so, Moment mal, kann es sein, dass du im Vertrieb bist? Sie so, und dann hat sie ein bisschen so rumgedrückt. Du bist Vertrieblerin. You're in sales. Und das mag sie nicht. Das will sie nicht machen. Sie ist in einem völlig falschen Job.
Mhm.
Ja, weil ihr Purpose, das, was sie, und dann haben wir darüber gesprochen, okay, was magst du denn? Worüber willst du denn reden? Da haben wir festgestellt, ja, sie ist in einem falschen Job. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Keynotes und Präsentationen in der Firma. Ja, oder Pitchen, wenn man beim Agentur arbeitet oder seine eigene Firma hat. Pitchen, eigene Firma Pitches, das ist, du willst was haben. Du willst diese Business gewinnen. Und das ist der erste gefühlte Purpose. Man gewinnt Pitches, indem man merkt, okay, es geht nicht darum, dass ich irgendwas von denen haben möchte, sondern ich muss denen helfen, irgendein anderes Problem zu lösen. Ich muss der Problemlöser sein für deshalb gibt's ein Briefing. Liebe Agentur, wenn du Angst hast für Präsentationen in einem Corporate Setting, dann liegt es eher daran, dass du entweder keine Ahnung von dem Thema hast, lern es, es dauert halt ein bisschen, oder du hast deinen Job, dann finde den Job, den du magst. Es kann sein, dass dieser Job vielleicht nicht so cool auf LinkedIn aussieht, ne? Aber Scheiß drauf. Ja, also mach dein Leben einfacher, indem du das machst, was du liebst. Dadurch wird deine Präsentation, deine Außendarstellung, die Art und Weise, wie du mit anderen sprichst, deine komplette Ausstrahlung ändert sich, wenn du irgendwas machst um deine Lieblingsthema. So, und Keynotes, das ist eine sehr häufig gestellte Frage, so eine frequently asked speakery question. Markus, wie werde ich Keynote-Speaker? Ja, weil man hat irgendwas gehört von riesen Gagen und man sieht dich zum Beispiel auf einer riesen Bühne und wird man neidisch, warum wird sie immer gefragt und ich nicht und sie kriegt die ganze Visibility und ist eine ganz einfache Sache. Tu irgendwas, worüber Menschen danach mehr gerne wissen wollen. Es gibt einen Grund, warum Extremathleten immer für Corporate Keynotes eingeladen werden. They climbed up a fucking mountain. Also die haben irgendwas gemacht. Also wenn du ein großes Keynote-Speaker werden möchtest, dann tu was Außergewöhnliches und tu es immer wieder, bis irgendjemand dich fragt, hättest du Lust, vorbeizukommen, um uns zu erklären, wie du das gemacht hast? It's as simple as that. It's simple, but it's not easy.
Sehr gut. Ich sehe schon alle jetzt vor ihrem Laptop oder Handy sitzen und sich überlegen, welchen Bär kann ich als nächstes erklären, was kann ich machen? Du hast in diesem Jahr auch einen Retreat, wo man ganz eng mit dir zusammenarbeiten kann, kleine Runde, 9 Personen, wo man über mehrere Tage quasi nochmal ganz tief einsteigt in die Themen, die wir jetzt hier heute angerissen haben. Und ich durfte ja auch schon mit dir zusammenarbeiten und in den Stunden, die wir gemeinsam hatten, muss ich sagen, wie auch am Anfang, ich habe da so viel gelernt. Aber jetzt vielleicht für diejenigen, die sagen, ich stehe jetzt noch weiter am Anfang, ich will mich da erstmal so ein bisschen reinschnuppern in das Thema. Du hast ja auch ein E-Book. Vielleicht können wir an der Stelle auch mal ganz offen Werbung dafür machen, weil ich das auch ganz toll finde, was man da alles mitnehmen kann. Für wen ist das E-Book geeignet?
Also das E-Book ist geeignet für Menschen, insbesondere Menschen, die in einem Corporate-Umfeld sind, die auf Englisch präsentieren müssen. Weil das ist mittlerweile so eine Spezialität von mir. Man merkt, ich bin Brite, man hört es raus, aber ich musste auch jahrelang lernen, wie man auf Deutsch präsentiert. Also ich habe auch ein bisschen was gelernt. Also es ist ein sehr kurzes E-Buch, ohne Kontext, ohne Tamtam. Das sind 11 Protokollen, 11 Schritte, die man nutzen kann, wenn eine Präsentation ansteht, wo man Angst und Bange ist. Man folgt die Schritte und innerhalb von, ich werde mal sagen, ein Nachmittag hat man ein Präsi, die man benutzen muss. Aber es ist ein E-Book für all deine Zuhörenden, die hocken irgendwo in ein Corporate-Büro und wissen, morgen steht eine Präsi an. Ich muss es auf Englisch geben und ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll.
Und den Link dazu, den gibt's natürlich auch in den Shownotes. Ja, vielen Dank, dass du da warst und so viel geteilt hast. Es hat mich total gefreut, da auch nochmal so tiefer in das Thema eintauchen zu können. Und ich freue mich jetzt auch sehr drauf auf Miss Germany. Ich werde das auf jeden Fall mal mitverfolgen. Ich schaue echt wenig Fernsehen, aber da habe ich richtig Lust drauf, auch so zu sehen, wie Frauen eben wachsen und so ihren eigenen Weg gehen. Also finde ich ganz, ganz toll auch, dass du Teil davon bist. Bin sehr gespannt drauf.
Ich auch. Ich, wie gesagt, ich habe es noch bis jetzt noch nicht gesehen.
Deswegen wollte ich dich auch einladen, bevor du so richtig berühmt wirst, dass du heute nochmal hier bei uns zu Gast bist, bevor du da mit Presseanfragen überrollt bist.
Also, ich werde nicht berühmt.
Das werden wir sehen. Wir haben es ja jetzt auf Band.
Not gonna be famous people. Ich finde das Spannende nur zum Abschluss, für mich persönlich mit diesem ganzen Ding. Ich habe irgendwann ich glaube, es war in Kroatien, zu die Leiterin von einem Produktionsteam, die auch zum großen Teil auch weiblich war, ne, gesagt, weißt du, wir hätten das gemacht ohne dem Fernsehteam. Wir haben es schon gemacht und wir werden es weiterhin machen. Und mein Job ist nicht famous zu werden. Also darum geht's nicht. Also wir hoffen alle, dass Miss Germany wahnsinnig erfolgreich ist und dass es angeschaut wird und dass wir mehrere Staffeln machen. aber wir werden weitermachen. Speakery ist mein Job. Menschen wie dich zu helfen ist mein Purpose. Und deshalb, du kriegst immer Zugriff auf mich. Also das ist das Spannende daran. Also we carry on. We just carry on.
Sehr schön, dann freue ich mich schon auf die Fortsetzung und unseren zweiten Teil. Lieber Markus, sehr schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank. Und ihr findet jetzt in den Shownotes auch den Link to the Speakery. Wenn es schon einen Link gibt, das weiß ich jetzt gar nicht, zum Retreat, dann packen wir den auch da drunter. Dann könnt ihr euch das auch anschauen und da wirklich, wenn ihr die ja intensive Erfahrung haben möchtet, die eben die Teilnehmerinnen bei Miss Germany auch bekommen haben und da ganz viel lernen wollt. Oder wenn ihr sagt, ich will jetzt erstmal das Thema reinschnuppern, ich arbeite im Corporate-Bereich, ich muss oft auf Englisch präsentieren, dann holt euch auch das E-Book, was wir auch unten verlinken. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank an dich.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.